Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel und ich bin Olaf Häuser.
Wie kann man denn Länder verändern, prägen, wo eine Diktatur, ein Regime herrscht, die nicht nur die eigenen Menschen unterdrücken, sondern im Zweifelsfall auch noch eine Gefahr für die Nachbarländer und im Prinzip für den Rest der Welt darstellen? Was kann man da machen? Da sind wir noch nicht so viel weiter, außer dass man im Moment sagt, nee, wir gehen da nirgendwo mehr rein. Wenn die Herrschenden ihre Bevölkerung abschlachten wollen, ja, dann finden wir das ganz furchtbar und traurig und wir werden jederzeit sagen, dass sie damit aufhören sollen, aber wir werden nichts tun, um das zu stoppen. Soweit sind wir im Moment. Also irgendwo zwischen das falsche Tun und das richtige Tun sind wir jetzt bei gar nichts tun gelandet.
Dies ist das nüchterne Fazit von Christoph Reuter, langjähriger Korrespondent des Spiegel in Afghanistan und ausgewiesener Experte für die Verhältnisse in diesem Land, in dem es vor kurzem noch viele Zehntausende Soldaten diverser NATO-Staaten für Ordnung sorgen sollten. Aber das ist jetzt vorbei.
I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
US-Präsident Joe Biden holt seine Soldaten heim und da es ohne das amerikanische Kontingent nicht gehen wird, reisen auch die anderen Weststreitkräfte ab. Die Bundeswehr ist sogar schon weg. Zurück bleiben Fragen. Nicht die Frage, was der Einsatz gebracht hat. Über den Misserfolg der Mission herrscht weitgehend Einigkeit. Aber was kann die Weltgemeinschaft daraus lernen? Genauer gesagt, welche Fehler wurden in Afghanistan gemacht und wie hätten sie vermieden werden können? Für solche Fragen ist mein Kollege Christoph Reuter mein bevorzugter Gesprächspartner. Und auch er hat gerade einen mehrfach verlängerten Aufenthalt in Afghanistan hinter sich.
Ja, es war nicht so geplant. Es waren am Ende dann etwas über 7 Wochen. Aber es war immer schon schwierig. Ich habe 3 Jahre da ja gewohnt als Korrespondent vor 10 Jahren. Da war es noch verhältnismäßig einfach, aber jetzt ist es gefährlicher geworden. Und für jede Gegend, in die wir fahren, mussten wir im Prinzip ein neues Team zusammenstellen. Wer kennt sich im Osten aus? Wer kennt sich in Mazar gut aus? Mit wem können wir das machen? Mit wem können wir das machen? Allein das hat eine Woche gedauert.
Ich stelle mir die Organisation einer solchen Reise oder verschiedener Reisen, die du dort unternommen hast, sehr schwierig vor. Wie kriegt man sowas hin?
Zum Teil, indem man afghanische Freunde, Freundschaften gepflegt hat, die man dann vor Ort fragen kann, sag mal, kennst du einen Talib irgendwo? Können wir mit Leuten von der anderen Seite reden? Das ist etwas, was man ja nicht am Telefon klären kann vorher. Und zum Teil, indem man Erfahrung hat, ein Händchen dafür hat, mit wem kann man wahrscheinlich was machen, indem man Kontakte gesammelt hat und ungefähr eine Ahnung hat, okay, mit dem kann ich in die Berge fahren, wenn es kracht. Man braucht Leute, die vorsichtig sind, aber einfach eine, sagen wir mal, professionelle Risikoabschätzung haben. Was können wir noch machen und was sollten wir lassen? Gerade in Afghanistan ist es fast das A und O, dass man Leute lange kennt. Das war ja das, worüber sich die Afghanen immer beklagt haben. Da kommen diese ausländischen Militärs, okay, und dann gehen die immer wieder nach 4 Monaten. Dann hat man sich gerade an die Namen gewöhnt und dann sind die wieder weg, dann rotieren die. Und in Afghanistan funktioniert das einfach nicht, weil es auf persönliche Beziehungen, auf Vertrauen ankommt, das über einen längeren Zeitraum aufgebaut wird. Dann klappt eine Menge, aber das geht eben nicht im Schnelldurchlauf.
Wo wir gerade da sind, ist es doch erstaunlich, dass die Amerikaner, die Deutschen, die fremden Mächte, die dort gewesen sind, nicht irgendwann verstanden haben, oder?
Es war der Durchfall. Es war der Durchfall und es war das Abhandenkommen, dass man aufeinander wartet in einer Beziehung. Die Amerikaner hatten vor allen Dingen massive Angst davor, immer krank zu werden. Und bei den Deutschen war es das Problem, wir haben die gefragt, wieso habt ihr keine längere Standzeit? Wieso gehen die nach 4 Monaten immer wieder? Und dann sagte ein Oberstleutnant ganz trocken, länger hält keine Beziehung. Oder länger hält das keine Beziehung aus, dass die so lange getrennt sind. Dann geht Mandy oder fängt was mit jemand anders an. Und dann ist die Trennungsrate zu hoch. Aha. Und offensichtlich, ja, also das größte Problem der Deutschen war, dass deren Personal sich nicht für ein Jahr nach Afghanistan schicken ließ. Oder dass einfach dann ganz viele das nicht mitgemacht hätten. Und 4 Monate ohne zwischendurch nach Hause zu kommen, war so die Maximaldauer. 4 Monate irgendwo getrennt von Frau, Familie oder in selteneren Fällen von Mann, Familie zu sein und dann noch in Afghanistan. Das sind Belastungen, für die ist unsere Gesellschaft nicht mehr gemacht.
Ja, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht und aus dem Bauchhaus würde ich auch sagen, auch 4 Monate von meiner Frau getrennt, fände ich schon doof. Ne? Wäre schon zu machen. Aber ein Jahr, ja, aber ich bin auch kein Soldat.
Eben, das ist die Frage der Vorstellung, die man hat. Warum sind Deutsche, im Wesentlichen ja Männer, warum sind die zur Bundeswehr gegangen? Wenn man die gefragt hat, ja, durch den LKW-Führerschein und ja, und dann kann ich mal studieren und dass man dahin geht, weil man zur Not sein Leben opfern möchte, um in Afghanistan demokratischere Verhältnisse herzustellen, das hätte sicherlich kaum jemand gesagt. Es ist auch die Frage, ob das inwieweit das eigentlich zuzumutbar wäre, aber anderes Thema.
Ja, anderes Thema. Aber demokratische Verhältnisse in Afghanistan ist eine schöne Überleitung, die greife ich einfach mal auf. Ganz generell, was hat sich denn in deinen Augen verändert, seit du vor dieser Reise zum letzten Mal in Afghanistan dort warst und seit die NATO ja inzwischen dort abgezogen ist?
Ja, das Erschütternde war eigentlich, wie wenig sich zwischen 2011, als wir Kabul verlassen haben und, sagen wir mal, den Monaten bis zum Abzug der NATO-Truppen getan, verändert hat. Das war ein gewissermaßen ein eingefrorener Konflikt, wo die afghanische Armee mit all der Hilfe des Westens mit den Truppen nicht siegen konnte gegen die Taliban, wo aber auch die Taliban gegen die anderen nicht siegen konnten. Und es schleppte sich von einem ins nächste Jahr. Und es war klar, es ist ja kein natürlicher Zustand, wo zwei Kräfte gegeneinander stehen und entweder man einigt sich irgendwann mal oder eine Seite siegt und dann ist Ruhe, sondern es war ein Kampf jenseits der Frage, ob wir ideologisch einer Seite nahestehen. Es war ein Kampf einer Kraft, die aus dem Land gewachsen ist, ohne ausländische Hilfe, gegen eine andere Kraft, die nur kämpfen kann, solange die Ausländer da sind. Das war die Situation Taliban gegen afghanische Regierung. Und da hat sich über 10 Jahre sehr, sehr wenig geändert.
An dieser Stelle ein kurzer Blick in die Geschichte der Mission. Noch im Mai des Jahres 2011, als Christoph Korrespondent, Obama US-Präsident und Hillary Clinton seine Außenministerin war, klang die amerikanische Haltung so.
Our message to the Taliban remains the same. But today, it may have even greater resonance. You cannot wait us out. You cannot defeat us. But you can make the choice to abandon Al-Qaeda and participate in a peaceful political process.
Hillary Clintons Ansage, die Taliban werden nicht abwarten können, bis die ausländischen Streitkräfte abgezogen sind. Sie sollten sich lieber um den gemeinsamen Aufbau des Landes bemühen. Ende 2011 erfolgten weitere zuversichtliche Zusagen, hier in einem Beitrag der Bundeswehr reportiert.
Afghanistan kann bis 2024 mit der Unterstützung der Staatengemeinschaft rechnen. Das ist das Ergebnis der internationalen Afghanistan-Konferenz in Bonn.
Noch 2017 klangen die Töne aus dem Weißen Haus ganz ähnlich. Gut, es ist Donald Trump. Aber seine Worte zum Machtvakuum, das nach dem Abzug der Amerikaner entstünde, sind eindeutig.
My original instinct was to pull out. But all my life I've heard that decisions are much different when you sit behind the desk in the Oval Office. A hasty withdrawal would create a vacuum that terrorists, including ISIS and Al-Qaeda, would instantly fill.
Dann gingen die Ausländer und es war gar nicht mal nur der Umstand, dass sie abgezogen sind. Sie haben auch vorher schon nicht mehr allzu viel militärisch unternommen. Dieser plötzliche Weggang hat die Illusion ganz vieler Afghanen zerstört, die sich jahrelang eingeredet haben, die Amerikaner werden nie gehen, die werden immer hier bleiben, weil die wollen das Land besetzt halten, weil es hier Diamanten gibt, Bodenschätze, weil es geopolitisch irgendwelche Verschwörungen gibt. Die wollen hier bleiben. Das war ein perfektes Mantra, um für nichts verantwortlich zu sein. Man konnte ja sagen, also wir wollen die Amerikaner ja vielleicht gar nicht, aber die bleiben sowieso. Also können wir machen, was wir wollen. Wir sind unschuldig, wir haben keine Verantwortung und alle Rechnungen bitte nach Washington schicken, die werden dort bezahlt. Und als die tatsächlich dann gegangen sind, brach eine Welt zusammen für ganz viele, die dachten, wie, was, die Amerikaner gehen? Wir haben doch immer gedacht, dass die nie gehen. Also es ist ein militärisch relevanter Bereich, aber man nimmt ihn nicht wahr, denn es ist die Moral, es ist der Glaube an die eigene Kraft und das ist geradezu erloschen auf der Regierungsseite. Die haben die Flugzeuge, die haben viel mehr Waffen, die könnten kämpfen, die könnten wahrscheinlich auch siegen, aber deren Glaube an sich selbst ist komplett kollabiert.
Aber hast du eine Erklärung dafür, dass dieser Mut verloren gegangen ist?
Ja, weil wenn wir Kommandeure der Regierungsseite gesprochen haben, nicht Leute, die man gerade erst kennenlernt, aber welche, die ich seit Jahren kenne, dann sagen sie, ja, ich kämpfe gegen die Taliban. Pause. Aber verdammt, irgendwie habe ich auch Respekt vor denen. Die sterben für ihre Sache, die hören nie auf, die geben nicht auf und ich mag sie nicht, aber ich habe Respekt. Und das sagen ganz, ganz viele. Da sind welche, die treten an für ihre Sache. Die sterben für ihre Sache. Und die hören nicht auf, die machen weiter. Die sagen, unser Kampf ist richtig. Auf der anderen Seite haben wir eine Regierung, die vom Westen ins Amt gebracht wurde. Da haben wir Leute, die sich eingerichtet haben, die Amerikaner, die Europäer bestimmen alles, wir können aber das Geld klauen. Und es ist nie eine Regierung gewesen, die aus sich selbst heraus gewachsen ist und die das, was sie hat, sich erkämpft hat letzten Endes.
Aber wie wirkt sich denn dieser fehlende Rückhalt aus, Christoph? Beziehungsweise besser gesagt, wie wirkt es sich aus, dass sich die afghanische Regierung nicht kümmert?
Als wir im tiefen Osten über alte Kontakte einen lokalen Taliban-Koordinator trafen und fragten, sag mal, können wir euch treffen? Wir wollen jetzt gar nicht die 10 Jungs mit Kalaschnikow sehen, das haben wir schon mal gemacht. Wir wollen wissen, wie wollt ihr regieren? Wie wollt ihr verwalten? Wie wollt ihr eine Excel-Tabelle ausfüllen? Wie wollt ihr ausländische Projekte in euren Bezirk bekommen? Weil auch ihr müsst die Leute ja durchfüttern. Ist von dieser kleinen Krautertruppe in den Bergen Ostafghanistans, die sagten, jo, das finden wir gut, wir wollen mit euch reden, ist die Anfrage nach Pakistan gegangen, zur sogenannten Peshawar Shura, wo die nationale Führung der Taliban sitzt. Und von dort ist sie weiter nach Katar gegangen, wo die obersten 10, 20, 30 der Taliban sitzen. Und am Ende hat Katar dann entschieden, nee, wollen wir nicht, wir wollen jetzt keine Presse. Und dann kam die Entscheidung aus Katar wieder zurück zu uns. Und das hat viel besser funktioniert als unsere Versuche beim Verteidigungsministerium die Genehmigung zu bekommen, die afghanische Armee zu porträtieren. Was im Nirvana versandete, weil sich keiner so richtig zuständig fühlte, weil der Pressesprecher nie zurückrief. Und man merkt, also selbst solche Dinge wie eine journalistische Anfrage kriegen die Taliban mittlerweile besser hin als die Regierung.
Als ich angefangen habe, Journalist zu sein, nach meiner höchst erfolglosen juristischen Karriere, habe ich die Faszination verspürt, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, die in Krisengebieten unterwegs waren und hätte das damals auch gerne gemacht. Jetzt habe ich mich bei der Vorbereitung auf diese Folge gefragt, ob ich das heute noch machen würde und ich glaube, ich hätte zu viele Angst und ich würde das, glaube ich, nicht mehr machen. Was treibt dich an? Ich glaube, du bist ungefähr so alt wie ich, immer wieder so gefährliche Regionen zu bereisen wie Syrien oder Afghanistan.
Ich kann da immer nur entschuldigend vorbringen. Ich war da schon, als es ruhig war. Und das ist aber nicht ganz falsch, weil ich bin nicht aufgebrochen, um mir Kriege zu suchen. Wo ist es am gefährlichsten? Sondern es hat sich eher ein bisschen zufällig ergeben. Ich habe Islamwissenschaft studiert, ich habe in Damaskus, ich habe in Syrien studiert, unter anderem, als es das langweiligste Land der Welt war, und bin wieder hingekommen, als wenn es unruhig wurde. Und ich war auch im Irak 1990, bevor Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist, und es war sehr ruhig. Aber ich kannte das Land dann zumindest mal. Und man geht als Journalist dann ja wieder hin, oder es wird dann interessant, wenn was passiert. Und ich bin eher so in Kriege, Konflikte hineingeraten, und habe aber dann gemerkt, okay, ich kann das. Ich werde nicht panisch. Und ich finde es auch interessant, etwas rauszukriegen, was ist wirklich irgendwo passiert, wo kaum noch jemand hingeht. Nicht zu sehen, es wird geschossen, sondern wer hat dieses Dorf umbringen lassen? Wer hat das und das getan? Was ist wirklich an einem Ort passiert? Weil es wird so unendlich viel gelogen. Bei Syrien war das exemplarisch zu sehen, dass ein halbes Dorf niedergemetzelt wurde, über 100 Tote, und die Herrschenden in Damaskus sagen, ne, das waren wir nicht. Und dann muss man schon wirklich hin vor Ort, um mit überlebenden Zeugen zu reden und alles an Indizien zusammenzutragen, um zu sehen, okay, was ist hier wirklich passiert?
Okay, solche Vorkenntnisse sind natürlich ein Vorteil, aber wenn dann die Konflikte entbrennen, wird es ja doch schnell gefährlich, auch für Journalisten.
Ich habe es erlebt bei den Fotografen, mit denen ich unterwegs war, dass es nicht so viele auf Dauer aushalten. Also der eine sagt, es war jetzt sehr spannend, ich will das nie wieder erleben. Der nächste hatte Verfolgungsfantasien hinterher und dachte, der kosovarische Geheimdienst wolle ihn umbringen. Und der nächste ist in therapeutische Behandlung gegangen wegen posttraumatischem Stresssyndrom. Es ist per se sehr belastend, wenn nicht direkt neben einem, aber in absehbarer Nähe eine Panzergranate explodiert oder man nicht weiß, werden wir beschossen, wie lange müssen wir hier in diesem Keller warten, und zu merken, gut, ich halte das aus. Ja, hat dann dazu geführt, dass ich immer wieder in die Länder nach Syrien gefahren bin oder jetzt nach Afghanistan fahre. Wobei Afghanistan jetzt ist 1000-mal ruhiger, trotz aller Kämpfe, als Syrien es war 2012, 13, 14, 15. Das ist nicht annähernd so furchtbar. Afghanistan funktioniert sehr vieles, wenn man Leute gut kennt und wenn man vorher in Ruhe besprechen kann, okay, wie können wir dahin kommen? Mit wem? Welche Absprachen? Wo ist die Grenze? Wo geht es nicht weiter? Weil auch auf lokaler Ebene, auch Taliban und Regierungsleute, die kennen sich ja oft schon seit Ewigkeiten. Das sind Leute aus demselben Dorf, das sind Leute aus derselben Gegend. Und das, wenn man einander das Wort gibt, hör mal, dürfen die kommen und können die auch wieder zurückkommen, hat man viele Fälle, wo man sich darauf verlassen kann, dass das auch funktioniert.
Wir wollen ja nicht auf ewig und drei Tage in Afghanistan bleiben. Wir wollen im Jahr 2010 mit dem Prozess der regionalen Übergabe der Verantwortung beginnen. Wir wollen im Jahr 2011 dann auch beginnen, unsere Truppenstärken zurückzuführen. Und wir wollen im Jahr 2014 so weit sein, dass dann die Verantwortung komplett an die afghanische Führung übergeben werden kann.
Ein hehres Ziel. Denn Afghanistan ist im Jahr 9 nach dem Einmarsch der ersten US-Truppen alles andere als ein befriedetes Land. Nach Einschätzung vieler Experten sind die Taliban so mächtig wie nie zuvor.
Also ich muss jetzt mal an dieser Stelle gestehen, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, als wenn die USA insbesondere, aber auch die NATO dort geopolitische Interessen verfolgt und das wichtig findet, dort Stabilisierung hineinzubringen. Und ich hatte nicht erwartet, dass die Taliban so schnell zur alter Stärke zurückfinden. Das ist mir jetzt etwas klarer geworden. Aber hast du das erwartet, dass das so schnell geht?
Ich habe nicht erwartet, dass es so schnell geht, aber ich habe erwartet, dass es genau so kommt. Und das Gute ist, ich habe das ja auch schon geschrieben. Ja. Das Frustrierende oder das Bizarre ist, ich habe das vor 10 Jahren geschrieben. Weil schon da war klar, es gibt eine Regierung, die sich überhaupt nicht kümmert um ihr eigenes Land. die einfach, wo alle dran interessiert sind, cool, ich kann Kasse machen. Ich kann hier was abgreifen, ich kann da was abgreifen. Ich, General XY, behalte erstmal die Hälfte des Soldes ein von den Soldaten, dann verkaufe ich die Munition, im Zweifelsfall an die Taliban, und sehe irgendwie zu, dass ich ein gutes Leben habe. Aber es war klar, so kann man nicht Staat machen. Wenn die Leute nicht an ihren eigenen Staat glauben, dann funktioniert es einfach nicht. Insofern fand ich, war absehbar, dass es so kommen würde. Allerdings nicht, dass es ganz so schnell kommen würde.
Also es klingt ein bisschen so, siehst du das so als auch als Fehler der, ich hätte es fast Besatzungsmacht gesagt, der Amerikaner, der Schutztruppen an, dass sie es nicht geschafft haben, eine eigene Identität der afghanischen Regierung und im Volk zu schaffen, beziehungsweise dieser Regierung, die sie eingesetzt haben, so viel Kompetenzen zuzuschreiben, dass sie das alleine aufbauen können?
Man kann nicht von außen eine Identität implantieren. Was wir jetzt erlebt haben, waren Kräfte, die kamen, um Al-Qaida aus Afghanistan zu vertreiben, um die Taliban zu stürzen. Und man sagt, es gab für all dies gute Gründe. Und die dann sagten, ja, wir bleiben nur noch kurz, so um sozusagen alles auf den richtigen Weg zu bringen. Und dann merkten sie, ja, aber es funktioniert nicht so richtig, dann bleiben wir noch ein bisschen länger. Also wir gehen bald, wir bleiben noch ein bisschen. Und das hat sich 20 Jahre lang fortgesetzt, weil nicht am Anfang, aber ab 2006 kamen die Taliban wieder. Und dann hatte man einen Zustand, wo man immer hoffte, entweder kann man es vielleicht verbessern oder zumindest kann man es seinen Nachfolgern übergeben. Ich sage mal so, dieses Unvermögen, einen Rahmen zu bieten, wo Leute wissen, okay, die bleiben jetzt 30 Jahre, es wird sich wirklich etwas verändern, sondern allen zu signalisieren, wir sind bald weg und dann könnt ihr wieder machen, was ihr wollt, aber in der Zwischenzeit versuchen wir es noch. Das hat massiv dazu geführt, dass es kein wirkliches Projekt war, nichts, was wirklich das Land geformt hätte. Und eine Identität einer Gesellschaft ist etwas, über deren Zustandekommen wir, glaube ich, immer noch nicht wirklich viel wissen. Zumindest wären sonst vielleicht nicht so krasse Fehler gemacht worden.
Also, hast du ein Beispiel für diese Fehler?
Die Amerikaner sind in ein Tal im Osten in die Berge gegangen, weil sie von dort auf Patrouillen angegriffen wurden und haben dort mehrere Basen errichtet. Und es war Krieg, es war furchtbarster Krieg für 4 Jahre insgesamt. Das Kurengal-Tal, wo das über das Filme gedreht wurden, Bücher geschrieben wurden. Und als die Amerikaner abgezogen sind, war das so, als hätte man die Luft aus einem Ballon rausgelassen. Und dann haben wir mit Leuten geredet aus der Umgebung, die sagten, naja, der Krieg war nur, weil die Amerikaner da waren. Das war der Grund, warum Leute kämpfen wollten. Dschihad gegen die Eindringlinge. Und als die Eindringlinge dann wieder weg waren, beklagten sich mehrere dieser Miliz-Dschihadistenführer, dass sie jetzt überhaupt keine Rekruten mehr fänden, weil alle sagen, wieso, ist doch vorbei. Dschihad ist gewesen und jetzt ist dieses Tal so schläfrig, wie es früher war. Und offensichtlich hat man in Washington, aber auch zum Teil in Deutschland oder in Berlin, nicht begriffen, wie stark das Motiv ist, gegen Eindringlinge Widerstand zu leisten. Das heißt, da kommt man in eine Gegend und sagt, ey, wir bringen euch doch super Sachen. Bewässerungskanäle, Solarstrom, Frauenprojekt und noch ein bisschen was. Und dann schießt ihr auf uns. Und in Wirklichkeit schießen sie im Wesentlichen, weil die Leute gekommen sind. Völlig egal, was sie an Gutem bringen, was sie an Projekten bringen. Das Wichtigste ist, man muss die Eindringlinge vertreiben.
Und umgekehrt gesprochen, ist es dann der Fehler gewesen, dass die Eindringlinge die lokale Autorität nicht vorher abgecheckt und akzeptiert haben, oder?
Ja, wobei die lokalen Autoritäten in Afghanistan, man wusste 2001 nur sehr bedingt, wer sind die denn überhaupt nach 10 Jahren Bürgerkrieg, Taliban-Herrschaft in weiten Teilen des Landes. Die Amerikaner haben auf diesen großen Konferenzen am Petersberg in Bonn Ende 2001 die Feinde ihrer Feinde zurück an die Macht gebracht. Die haben die alten Warlords, Milizführer, die sich ermächtigt hatten im Bürgerkrieg. Ich herrsche über Kandahar, ich herrsche über Herat, ich herrsche über diese Provinz, jene Provinz, die mit immenser Brutalität geherrscht haben und deren Brutalität maßgeblich für den Aufschwung der Taliban verantwortlich war, weil Leute sagten, Diktatur, da habe ich nichts gegen, aber ich möchte, dass es sowas wie Rechtssicherheit gibt. Ich möchte, dass nicht einfach jeder meine Frau, meine Kinder, meine Ziegen, meine Schafe und mein Land rauben kann, wie das vorher der Fall war, wo die sich einfach genommen haben, was sie wollten. Und unter den Taliban gab es Recht und Ordnung. Eine barbarische Form von Recht und Ordnung aus unserer Sicht. Aber es war klar, wenn ich stehle, ist spätestens beim zweiten Mal, wenn ich nicht Hunger leide, meine Hand weg. Wenn ich Kinder vergewaltige, werde ich umgebracht. So, jetzt sind die Taliban vertrieben. Und wen bringen die Amerikaner zurück? Genau die Leute, gegen die man vorher sich versucht hat zu wehren, die kommen wieder. Zum Teil sind die heute noch offiziell an der Macht. Also Rashid Dostum, der absolut barbarische sogenannte Usbekenführer, der Augusto-Leute hat umbringen lassen, der ist offiziell Vizepräsident. Und damit war die Saat gesät, dass so wie die herrschen, wie die ihre Provinzen, ihre Untertanen behandeln, dass relativ rasch sich dagegen Widerstand regt. Und die Taliban haben gesagt, ja, wir sind wieder da und haben das aufgefangen, kanalisiert, wurden stärker. Und dann begann diese lange Phase des Patz. Keine Seite kann siegen, solange die Ausländer da sind. Aber wenn sie weg sind, dann ist es so wie die Luftmatratze, wo man den Stöpsel zieht.
Und jetzt haben die Taliban ihr Ziel erreicht und führen die Verhandlungen. Kannst du mir sagen, wie man sich das ungefähr vorstellen muss?
Wenn wir uns anhören, was die Taliban-Führung, die oberste Führung aus Katar an Statements verlautbaren lässt, dann hat man das Gefühl, die sind in die Leere gegangen bei einer Politikberatungsfirma.
Und kann ja sein, oder?
Ja, doch. Die norwegische Regierung hat in der Tat denen Kurse spendiert, Verhandlungsführung. Wie lerne ich, was ja im Prinzip sinnvoll ist, wie lerne ich in Verhandlungen meine Ziele zu verfolgen? Und was von dort kommt, Äußerungen wie, nein, nein, Frauen sollen weiterarbeiten oder wer von den Helfern der ausländischen Militärkräfte, wer aufrichtig bereut, dem wird nichts passieren und, das klingt alles gut und vielleicht meinen sie es auch so oder zum Teil, nur das Fußvolk in Afghanistan, die neu herangewachsenen Flip-Flop-Krieger, das sind Leute, alles, was wir von denen mitkriegen, ist, dass die sagen, nee, wieso? Frauen zu Hause bleiben. Schulen finden wir blöd. Unsere Feinde bringen wir um. Was einer der Gründe sein dürfte, warum im Moment es sehr schwer ist, die Genehmigung zu bekommen, das Fußvolk zu treffen. Und da haben viele, glaube ich, zu Recht Angst, wenn die in die Städte kommen und ihre alten Rechnungen auch zum Teil begleichen. Da kann es sein, dass es, selbst wenn man sagt, nein, nein, wir wollen die Privatwirtschaft schützen und so weiter, dass dann einfach Hafizullah losgeht und sagt, so, jetzt will ich mich aber rächen an dem, der mir 10 Jahre lang eine Abfuhr erteilt hat.
Anfang dieser Woche haben die Botschaften der USA, ich glaube es war Montag, der EU und einige andere Länder die Taliban aufgefordert, sich an die Verträge zu halten. Ich frage mich, wie man das verstehen muss. Es kam mir so ein bisschen vor als ein letzter Versuch, sich würdevoll wehrhaft zu zeigen, bevor man eingesteht, dass man jetzt nichts mehr machen kann.
Man könnte es als salvatorische Klausel bezeichnen. Man hat zumindest gesagt, man hat denen gesagt, die sollen jetzt aufhören mit Erobern und militärischen Maßnahmen. Man hat denen das gesagt. Und wenn die nicht auf uns hören, sind sie ja selber schuld. Sagen wir so, die Verhandlungen, die es ursprünglich seit Jahren gegeben hat, weil die Amerikaner dringend abziehen wollten, die wurden geführt zwischen zwei Partnern, nämlich der US-Regierung und den Taliban.
The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal. And they only want to make a deal because you're doing a great job. That's the only reason they want to make a deal. So
I want to. Weil die Taliban haben gesagt, Washington, wenn ihr mit der Regierung verhandelt, dann machen wir einfach weiter. Dann gibt es mit uns kein Abkommen. Wir sind diejenigen, mit denen ihr verhandeln müsst. Und sie haben auch abgelehnt, dass drei Parteien verhandeln. Und dann, wenn man sich das nüchtern anschaut, hat Washington abgewogen, wer ist der Stärkere, mit wem müssen wir verhandeln und wen können wir vor den Kopf stoßen. Und dann haben sie nur mit den Taliban verhandelt und der afghanischen Regierung im Prinzip mitgeteilt, dass im Ergebnis dieser Verhandlungen jetzt die afghanische Regierung und die Taliban auch verhandeln sollten. Und natürlich war die afghanische Regierung schäumte vor Wut und fand, sie sei ausgeschlossen worden, was vollkommen stimmt, nachdem sie es aber auch in den all den Jahren vorher eben nicht geschafft hat, einen Staat aufzubauen, der im Inneren so anziehend ist, dass die Leute sich wirklich zu ihm bekennen und der nach außen hin imstande ist, sich und das Land zu verteidigen gegen die Taliban. Im Grunde genommen hat Washington das Todesurteil oder das Eingeständnis, dass diese Regierung untergehen wird und dass die Taliban wieder siegen werden, das haben sie unterzeichnet mit diesem Abkommen, weil im Grunde genommen war damit völlig klar, welchen weiteren Weg es nehmen wird. Aber sich jetzt hinzustellen und einen Appell abzugeben, die Taliban sollen sofort aufhören zu schießen, ist sehr billig. Weil
hatten die USA denn jetzt andere Optionen?
Wenn man das will, dass die Taliban aufhören zu kämpfen, dann hätte man mit weitaus mehr Soldaten für einen weitaus längeren Zeitraum da reingehen müssen. Dann hätte man so ähnlich wie die Russen oder wie die Sowjetarmee vor 40 Jahren dort Krieg führen müssen, dass man eben ganze Dörfer bombardiert, um die Leute sozusagen, um auch die Sympathisanten und alle umzubringen. Und dann würde sich die große Frage stellen, wollen wir das?
Afghanistan Mitte Februar 1989. Schmachvoller Abzug der letzten sowjetischen Truppen. Zeitweise waren mehr als 100.000 russische Soldaten hier stationiert. Trotz 1 Million getöteter Afghanen gelang es den Besatzern mit ihrer waffentechnischen Überlegenheit nicht, den Widerstand der Mudschahedin zu brechen. Der Afghanistan-Krieg wurde zum Vietnam der Sowjets.
Die Russen waren noch nicht so erfolgreich, ne?
Nein, also die waren auch nicht erfolgreich. Nein, die waren barbarisch, weitaus barbarischer als die US-Truppen, aber sie waren auch nicht erfolgreich. Das Irre an Afghanistan ist, und da ist es schon ein sehr eigenwilliges Land, die Taliban oder wer immer sagt, dass sie gegen die Ausländer gekämpft haben, können sich im Moment hinstellen und sagen, mein Gott, was sind wir für eine Nation? Wir haben alle Imperien besiegt zu ihrer jeweiligen Zeit. Wir haben die Briten rausgeschmissen. Das Empire, wir haben es damals besiegt. Dann haben wir die Sowjetunion besiegt und die ist dann gleich kollabiert, als sie draußen war. Und dann haben wir jetzt die Amerikaner besiegt. Wir haben sie alle besiegt. Was sind wir für eine irrwitzige Nation? Und dann könnten die sich ihre Nation anschauen und sehen, es ist die tristeste, ärmste, korrupteste Nation, die man sich so ungefähr denken kann. Die kann zwar alle anderen besiegen oder aus ihrem Land vertreiben, aber sie hat nichts davon. Sie hat nichts daraus gemacht. Das ist die Einsicht, die im Land selber wachsen muss, wenn wir nicht so arm und bitter leben wollen, wie wir das im Moment tun, damit wir so leben können wie die Nachbarn. Weil auch der Lebensstandard in Iran oder Pakistan ist für weite Teile Afghanistans ein Traum. Aber das muss von innen kommen.
Also es ist immer leicht, das im Nachhinein dann so zuzuspitzen und zu bewerten. Aber das klingt so ein bisschen nach der Frage, hätte die Mission in Afghanistan, ich meine jetzt die NATO-Mission, überhaupt erfolgreich sein können?
Das ist eine gute Frage, weil mit dem Anfang, also die ganze Mission hätte wahrscheinlich erfolgreich sein können, wenn von Anfang an man das Gegenteil von dem verfochten oder verfolgt hätte, was die US-Regierung wollte. Ist ja legendär der Satz von dem ehemaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, we don't do nation building. Wir bauen keine Länder, keine Nationen auf. Wir machen keinen Staatsaufbau, obwohl es ja das Wichtigste überhaupt war. Terroristen bekämpfen kann man immer und überall. Aber das ändert nichts an den grundlegenden Verhältnissen. Hätte man die Warlords, hätte man diese Monster in den Runden 2001, 2002 außen vor gelassen, hätte man sich bemüht, eine Regierung wachsen zu lassen, die die tatsächlich aus Leuten besteht, die ein Interesse daran haben, dass es dem Land gut geht. Und hätte man von vornherein gesagt, wir werden hier lange bleiben, wir werden hier 15 Jahre, 20 Jahre bleiben, was natürlich politisch völlig illusorisch gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Aber hätte man das getan, vielleicht hätte es funktioniert.
We are not nation building again. We are killing terrorists.
Ich fand, es wirkte ein bisschen so, als wenn zumindest die USA immer noch das Erfolgsrezept Zweiter Weltkrieg anwendet. Wir gehen in das Land rein, wir stellen überall Truppen auf, dass es einigermaßen sicher ist, wir verteilen Geschenke und die Leute lieben uns. Und das funktioniert nicht überall oder schon gar nicht mehr.
Es ist natürlich viel leichter, als Sieger, als anerkannter Sieger in ein Land zu kommen, das einen Krieg angefangen und verloren und darüber hinaus einfach seine kampffähige Masse verloren hat, als in ein Land reinzugehen, dessen Bevölkerung mit den Anschlägen von 9/11 in Afghanistan hier nichts zu tun hatte. Wenn man die haben gefragt, wieso sind die Truppen hier? Ja, wegen den Anschlägen von 9/11. Oh, was ist da passiert? Ja, die Flugzeuge, was ist ein Flugzeug? Na, okay, also die sind in die Hochhäuser geflogen. Was ist ein Hochhaus? Für viele auf dem Lande war das so weit weg wie ein Sack Reis fällt auf der Rückseite des Mondes um. Die haben nur wahrgenommen, jetzt kommen fremde Truppen in unser Land. Das geht nicht. Dagegen müssen wir uns verteidigen. Der Mullah sagt auch, wir müssen gegen die Ungläubigen vorgehen, die hier irgendwie 5 Häuser weiter sich niedergelassen haben. Das war eine völlig andere Situation als Zweiter Weltkrieg. Und wenn die Amerikaner etwas gelernt haben sollten, dann hätten sie aus Vietnam lernen sollen, wo es im Grunde genommen ja relativ ähnlich gelaufen ist, nur noch viel, viel, viel brutaler und mörderischer, sowohl für die Vietnamesen wie für die Amerikaner. Wenn man gegen ein Land kämpft, jenseits der Frage, wer ist Kommunist, wer ist Kapitalist, sondern man kämpft gegen die Nationalisten, gegen die sagen, nein, das ist unser Land, dass man kaum siegen kann. Man kann sie alle umbringen, aber man kann nicht siegen. So wie sie damals gedacht haben, es ist ein Kampf Kommunismus versus Kapitalismus, haben sie in Afghanistan gedacht, es ist ein Kampf Dschihadisten, Radikale versus Moderate. Aber das ist ja gar nicht der wirkliche Kampf, sondern es ist Nationalisten, die Leute, die tatsächlich für ihr Land kämpfen. Mit einer Vorstellung, die uns fremd ist, mit einer Ideologie, die wir nicht teilen. Aber man muss konzidieren, die kämpfen, die sind bereit zu sterben für diese Sache, für Afghanistan, für ihre Macht in Afghanistan. Die wollen ja nicht andere Länder erobern, das hat nichts mit dem Islamischen Staat zu tun. Die wollen nicht nach Tadschikistan einrollen oder sonst wohin, sondern die wollen die Macht in Afghanistan haben. Und dagegen vorzugehen, bräuchte man schon afghanische Partner, die ein ähnlich starkes Maß an Commitment, an Loyalität aufbieten. Und das hat es nicht gegeben.
Ich traue mich gar nicht, die Frage zu stellen, aber man wünscht sich ja, dass aus diesen Erfahrungen, die die verschiedenen beteiligten Nationen gemacht haben in Afghanistan, jetzt, naja, eine gewisse Erkenntnis erwächst. Und vielleicht Ideen für bessere Strategien, um mit Regimen umzugehen, die einzelne Regionen der Welt destabilisieren und eine Gefahr für den Frieden darstellen. Ich bin da jetzt, nach dem, was du mir erzählt hast, allerdings ein bisschen skeptisch.
Dass es nicht gut funktioniert in Afghanistan, war allen Verantwortlichen ja längst bekannt. Die Knabenmorgenblüten-Statements von Menschen wie dem ehemaligen Verteidigungsminister Franz Josef Jung, die Lage wird immer besser, waren natürlich Lügen. Es wurde mitnichten besser. Und man hat gemerkt, welche Erkenntnisse aus dem absehbaren Scheitern gezogen wurden. Und das war ein Reflex, den haben wir insbesondere bei Syrien erlebt, dass alle sagen, nee, also nicht mehr intervenieren. Nee, also nichts tun. Wir schicken Hilfe. Wir betrachten jeden Krieg als Naturkatastrophe. Aber es darf keine militärische Lösung geben. Nicht das Mindestmaß einer militärischen Intervention geben, weil das geht dann nur schief. Dann hängen wir da drin fest und wenn wir nicht siegen, verlieren wir. Wir wollen das nicht. Und auch der Habitus in den USA, sich überall nur zurückzuziehen, hängt auch stark damit zusammen, dass Länder und Völker sich eben nicht nach den Vorstellungen einer historisch gesehen mal kurz auf Besuch vorbeikommenden Armee unterwerfen. Aber es hat nicht dazu geführt, dass es jetzt Konzepte gäbe. Wie kann man denn Länder verändern, prägen, wo eine Diktatur, ein Regime herrscht, die nicht nur die eigenen Menschen unterdrücken, sondern im Zweifelsfall auch noch eine Gefahr für die Nachbarländer und im Prinzip für den Rest der Welt darstellen. Da sind wir noch nicht so viel weiter, außer dass man im Moment sagt, wenn die Herrschenden ihre Bevölkerung abschlachten wollen, ja, dann finden wir das ganz furchtbar und traurig und wir werden jederzeit sagen, dass sie damit aufhören sollen, aber wir werden nichts tun, um das zu stoppen. So weit sind wir im Moment. Also irgendwo zwischen das Falsche tun und das Richtige tun sind wir jetzt bei gar nichts tun gelandet.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Christoph Reuter für das lange Gespräch in dieser Folge und bei Ihnen für das ebenso lange Zuhören. Bei Philipp Fackler und Sven Preger möchte ich mich herzlich für die Unterstützung in dieser Episode bedanken. Alle Spiegel-Audioformate finden Sie stets in der Audiothek auf spiegel.de. Und auch bei den bewährten Podcast-Apps finden Sie uns. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.